denn du machst mein Herz gesund. Hat jemand Herzprobleme? Ich meine nicht die Verlobten und Verliebten. Ja, Gott kann auf jeden Fall Herz gesund machen. Wir befassen uns als Gemeinde in den letzten Wochen mit dem Thema Gnadengaben. In der Bibel werden verschiedene Gaben des Geistes, Charismen, wörtlich übersetzt Gnadengaben, beschrieben. Und diese Gnadengaben stehen nicht nur in der Bibel so, dass wir uns mal wundern, was da so alles steht, sondern die werden da beschrieben, damit wir diese Gaben erkennen in uns selbst, und jeder von uns hat mindestens eine Gabe, und diese Gaben auch ausleben in einer Gemeinde. Wer schon mal in den Bergen gewesen ist oder es vorhat, in diesem Sommer vielleicht, der sollte wichtige Dinge nicht vergessen. Was braucht man, wenn man in den Bergen wandern geht? Gute Schuhe, sehr gut. Bitte? Rucksack. Ja. Ein Kompass. Okay. Trinken. Genau. Wasser. Ja, ich trinke Wasser. Ja.
Ausdauer.
Sehr gut. Das muss man auch mitnehmen. Also ein bisschen Kondition ist nicht verkehrt. Was man aber auf jeden Fall braucht, ist eine Wanderkarte. Mit Kompass, gut, da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Das kann durchaus eine Hilfe sein. Aber Wanderkarte ist unverzichtbar. Wie schaut es bei dir aus, wenn du dich am Sonntag auf eine Wanderung machst und in den Gottesdienst gehst? Was nimmst du damit? Deine Frau, sehr wichtig, genau. Noch Ideen? Dein Herz, sehr gut. Damit Gott es gesund machen kann oder ausrichten, neu ausrichten wie ein Kompass. Was noch? Deine Bibel, sehr gut. Noch Vorschläge? Lust, hierher zu kommen. Ja, dein Glauben. Wenn jetzt kein Vorschlag mehr kommt, rede ich weiter. Okay, keiner. Gut. Also, das ist schon wichtig. Vielleicht ein Notizblock mit Stift, dass man sich Notizen machen kann, um vielleicht etwas aufzuschreiben, vielleicht eine Liedzeile oder irgendeinen Bibeltext sich notieren oder eine Aussage. Wichtige Dinge. Was wäre aber noch wichtiger, dass ich mitbringe? Vielleicht war das schon genannt, aber das werde ich jetzt euch, dieses Rätsel werde ich nicht lösen. Ich lese dazu einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um die Weissagung. Denn wer in Sprachen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn. Was er durch Geisteswirkung redet, bleibt ja geheim. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Wer in Sprachen redet, hat nur selbst etwas davon. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet, aber noch viel mehr möchte ich, dass ihr weissagt. Das hat mehr Gewicht, als in Sprachen zu reden, es sei denn, dass sie übersetzt werden, damit die Gemeinde etwas davon hat. Wenn ich jetzt zu euch käme, liebe Geschwister, und in Sprachen reden würde, was hättet ihr davon, wenn ich keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Weissagung, keine Lehre bringe? Es ist so wie bei einem Musikinstrument, eine Flöte oder eine Harfe. Wenn man die einzelnen Töne nicht unterscheiden kann, wie soll man daran dann erkennen, was auf der Flöte oder Harfe gespielt wird? Und wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf fertig machen? So ist es auch bei euch. Wenn ihr beim Reden in Sprachen keine verständlichen Worte von euch gebt, kann euch niemand verstehen. Dann redet ihr nur in den Wind. Es gibt, wer weiß, wie viele Sprachen in der Welt, und keiner ist an und für sich unverständlich. Wenn ich aber die Bedeutung der Wörter nicht kenne, werde ich dem Redenden ein Fremder sein und er auch für mich. So ist es auch bei euch. Wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, dann bemüht euch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wir danken dir auch für all das, was für uns unverständlich ist. Allerdings vertrauen wir darauf und bitten dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist für uns, für heute, für unser Leben dieses Wort erschließt. Und wir danken dir schon im Voraus dafür, dass du es tun wirst. Amen. Amen. Gnadengaben zur Erbauung der Gemeinde, das ist unser Thema. Meine Lieben, dieser Text erinnert uns daran, dass es eine innere Haltung gibt, die man unbedingt in den Gottesdienst mitbringen sollte. Für die Korinther war die Wanderkarte, die sie stets dabei haben sollten, das waren die Gnadengaben und vor allem die eine Gabe, die des Sprechens in Zungen. Sie glaubten, es wäre ein Zeichen wahrer Geistlichkeit, eines reifen Glaubens, wenn man in Sprachen redet und wenn man das in einer Versammlung anwenden konnte. Und diese Haltung führte zu größten Spannungen und Auseinandersetzungen dort in der Gemeinde. Und Paulus nimmt das Thema sehr ernst. Er musste dazu Stellung nehmen. Er wurde gefragt. Sie fragten, was sollen wir denn tun? Im Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, auch über die Wirkungen des Geistes will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Und dann entfaltet er drei Kapitel lang eine Lehre über die Geistesgaben, über die Charismen, die Gnadengaben. Er möchte erklären, was haben diese Gaben an sich? Weshalb gibt es die und wozu? Und wie sollte man sie anwenden in der Gemeinde? In Kapitel 12 beschreibt er, dass die Gaben des Geistes vielfältig sind, schillernd bunt. Eigentlich sind überhaupt nicht alle aufgezählt. Das sind nur Beispiele von diesen Gaben. Und das Reden in Sprachen gehört auch irgendwie dazu. Aber das ist überhaupt nicht das Wichtigste. Eins von vielen. Im Kapitel 13, das haben wir gerade gehört, führt er den Korinther eindrücklich vor Augen, dass alle Gaben des Heiligen Geistes zu nichts nützlich sind, wenn man keine Liebe hat. Da kann man einpacken. Dann kann man vergessen. Dann ist das, wie die Schwaben sagen, für die Katz. Er lehrt die Korinther, dass die Gaben aufhören werden eines Tages, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden keine Worte der Ermutigung mehr benötigt. Keine Tröstung, keine Ermahnung wird mehr gebraucht, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Aber eines wird nicht vergehen, die Liebe. Und auf die kommt es an. Und wenn das ein Christ und viele Christen eine Gemeinde haben, dann kann nichts schiefgehen. So klar ist die Aussage. Und nun kommt der Kapitel 14, in dem Paulus zurück zu dem Problem der Korinther kommt, nämlich zu der Überbetonung des Zungenredens in den öffentlichen Versammlungen der Gemeinde und macht ihnen deutlich, was eigentlich das Wichtigste im Gottesdienst ist, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Drei Fragen zu diesem Text. Welche der Gnadengaben ist wichtiger als andere? Was ist das Ziel eines Gottesdienstes und was bedeutet prophetisches Reden? Ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach und versuchen uns die Fragen zu beantworten. Um dies zu erklären, welche unter den Gnadengaben wichtiger ist als andere, stellt er die Gabe der Zungenredens eine andere Gabe gegenüber, nämlich die des prophetischen Redens. Er sagt mit anderen Worten, Leute, ich will euch erklären, was im öffentlichen Gottesdienst, in dem auch fremde Menschen sind, nicht nur Christen, wirklich wichtig ist. Und das tue ich, indem ich diese beiden Gaben gegenüberstelle. In einer Art Kontrast zueinander. Beide, sowohl das prophetische Reden wie auch Sprachenrede, sind Gnadengaben, die der Heilige Geist zum Nutzen der Gläubigen in der Gemeinde schenkt. Das griechische Wort hier bei der Gabe des Sprachenredens heißt Glossa. Ihr habt vielleicht gehört von der Glossolalie. Das ist der Fachbegriff aus dem Griechischen für die Gabe der Zungenrede. Zunge oder Sprache, weil man mit der Zunge auch spricht. Also nicht nur Eis schlägt, sondern auch spricht. Bei der Zungenrede handelt es sich einfach um ein Reden. Nicht um irgendwelches total abgedrehtes Lallen, sondern es ist schon eine Sprache. Ein Reden in Sprachen. Und der Apostel gibt uns in den ersten Versen mindestens drei Merkmale des Sprachenredens. Im Vers 2 heißt es, denn wer in Sprachen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Okay, das Reden in Sprachen ist Sprechen mit Gott. Haben wir es? Ja. Weiter steht im Vers 2, niemand versteht ihn, also den, der in Sprachen redet. Was er durch Geisteswirkung redet, bleibt ja geheim. Es wird vom Redner selbst nicht verstanden. Und das vielleicht sollen wir heute verstehen. Das wird sogar von ihm nicht verstanden. Er sagt etwas, was er sagen muss, aber das tut ihm irgendwie gut, aber er versteht das nicht. Vers 4, wer in Sprachen redet, hat nur selbst etwas davon. Er erbaut, also diese Sprache, erbaut lediglich den Redner, den, der das so betet. Damit stellt sich der Apostel nicht gegen das Reden in Sprachen, weil er im Vers 18 auch schreibt, Gott sei Dank rede ich mehr in Sprachen als ihr alle. Mit anderen Worten, also das ist alles Kinderkram, was ihr hier macht. Ich könnte euch mal erzählen, wie ich in Sprachen bete. Und im Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Sätze sagen, um andere zu unterweisen, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Ich glaube, klarer kann man das gar nicht zum Ausdruck bringen. Das heißt also, Reden in Sprachen gibt es, ja, aber nicht in der Gemeinde. Das brauchen wir nicht im Gottesdienst. Es sei denn, es wird von einem ausgelegt. Im Gegensatz dazu stellt er die Prophetie. Und hier gibt er ein paar wichtige Hinweise. Vers 3, wer aber weiß sagt, also prophetisch redet, redet zu den Menschen. Es ist eine Gabe für die Menschen. Prophetisches Reden ist Sprechen zu Menschen. Er ermahnt und tröstet, steht weiter. Dieses prophetische Reden ist verständlich. Wir brauchen hier nicht zu rätseln, was einer damit meint. Und im Vers 4, wer aber weissagt oder prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Prophetisches Reden erbaut die Gemeinde. Und noch einmal Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Sätze sagen, um andere zu unterweisen. Prophetisches Reden, was das ist, kommen wir gleich dazu. Nun die zweite Frage, was ist eigentlich der Sinn oder das Ziel eines Gottesdienstes? Einfach, dass man so hier zusammenkommt und nach dem Gottesdienst Kaffee trinkt? Nein, falsche Antwort. Gehört noch einiges mehr dazu. Wir haben einiges schon als Vorbereitung hier erwähnt, was wichtig ist, was man mitnimmt zum Gottesdienst. Das Anliegen des Apostels ist, dass die Gemeinde im Gottesdienst auferbaut wird. Das heißt, keiner geht nach Hause, so wie er gekommen ist. Er geht nicht beschädigt nach Hause, nein. Er geht auferbaut, ermutigt, getröstet, vielleicht ermahnt. Auf jeden Fall tut es gut einem, der zum Gottesdienst kommt. Das wäre das Ziel eines Gottesdienstes. Vers 3 und 4, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also, auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt, dass ihr was beitragen könnt dazu. Jeder von uns kann die Gemeinde erbauen, womit auch immer, mit verschiedenen Gaben, mit verschiedenen Beiträgen. Alleine damit, dass man da ist, pünktlich, voll Erwartungen, mit Freude im Herzen. Das ist schon wichtig. Das heißt, die eigentliche Frage lautet nicht Sprachenrede oder Prophetie, sondern ob die Gemeinde in ihrer Versammlung durch die Gnadengaben des Geistes auferbaut wird. Das muss man sich fragen. Dies aber kann nur erreicht werden, wenn verständlich gesprochen wird. Was ist also das Wichtigste, das du am Sonntag mit in die Gemeinde mitbringst? Das Wichtigste ist ein Herz, das bereit ist, andere aufzuerbauen. Mit all deiner Art, wie du tickst, wie du schaust, wie du dich bewegst, wie du mit anderen redest und worüber du redest, wie du betest. Ein Herz, das bereit ist, andere aufzuerbauen. Wer dagegen am Sonntagmorgen in die Gemeinde geht und nur an eigene Auferbauung denkt, hat etwas Wichtiges missverstanden. Wer nur kommt und konsumiert, dabei eine Beobachterhaltung vielleicht einnimmt und schnell dabei ist zu kritisieren, kommt nicht dem Aufruf Gottes nach, andere aufzuerbauen. Er gleicht dem, der zu eigener Erbauung in Sprachen redet und ist ihm egal, ob das anderen gut tut oder sie erbaut oder nicht. Hauptsache ich. Mir geht's gut. Ich komme zum Tragen. Ich sage allen. Sie sollen alles sehen und wissen und hören, was ich so alles drauf habe an Gaben. Deshalb sollen wir den Erfolg eines Gottesdienstes nicht nur an unseren Gefühlen messen, sondern die Frage stellen, wurde durch mich die Gemeinde erbaut oder nicht? Wurden die Gläubigen gestärkt? Wurde Gott geehrt? Durch mich, durch meine Art und Weise, wie ich bin. Du darfst, wir dürfen beides erleben. Auferbauung empfangen, weil du Teil der Gemeinde bist und zugleich die anderen Glaubensgeschwister ermutigen und sie im Glauben stärken. Das finde ich großartig. Wenn wir mit solchen Erwartungen in die Gemeinde am Sonntag gehen, dann wird es uns schon beim Frühstück ganz anders. Ich meine, nicht übel, aber da freuen wir uns schon drauf und schmeckt uns sogar nur Brötchen mit Marmelade. Was heißt, nicht heißen muss, dass es nicht gut schmeckt. Okay, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Was ist eigentlich prophetisches Reden? Was meint der Apostel hier? Er sagt so allgemein, das prophetische Reden erstmal, beziehungsweise die Weissagung, weil man das so oder so übersetzen kann, ist erstrebenswerter als die in Korinth so hoch erhobene Gabe der Sprachenrede. Prophetie wichtiger als Sprachen oder als die Gabe des Zungenredens. An dieser Stelle muss die Frage kommen, was die Bibel eigentlich unter prophetischem Reden versteht. In diesem Punkt herrscht unter den Christen eine große Verunsicherung. Einige meinen, prophetisches Reden in heutiger Zeit ist oder wäre eine Art Zukunftsvorhersage, so wie bei Wetter ungefähr. Man bekommt den Eindruck, dass besondere Veranstaltungen mit sogenannten Propheten von Gläubigen aufgesucht werden, weil sie sich einen Blick in ihre persönliche Zukunft erhoffen. Was kommt auf mich zu? Wen werde ich denn heiraten? Oder was soll ich tun? Die Bibel unterscheidet erstmal zwischen dem Prophetenamt des Alten Testamentes und den neutestamentlichen Propheten. Im Alten Testament hatten die Propheten eine große Verantwortung. Sie sprachen und schrieben Worte, die absolut göttliche Autorität hatten. Sie konnten sogar sagen, so spricht der Herr. Und alle waren wach, so wie jetzt. Und alle hörten zu. Die Propheten konnten sagen, das sind Worte des Herrn, nicht meine. Und diese Worte, die dann folgten, waren tatsächlich Worte des Herrn. Das waren unfehlbare Worte Gottes. Wer ihren Worten nicht glaubte, glaubte Gott nicht. Und in der Bibel haben wir einige solche Propheten. Wer fällt euch da ein?
Elia,
sehr gut. Das sagt schon mal die großen Propheten erstmal, ja? Isaiah, Jesaja, Jeremia, ein paar kleine vielleicht noch. Daniel, okay, gut. Ihr könnt zu Hause nachschauen, wie viele es davon gibt. Große Propheten, kleine Propheten. Ein Prophet im Alten Testament war also ein Mensch, der durch den Heiligen Geist fehlerfrei die Aussprüche Gottes wiedergab. Und wer vortäuschte, ein Prophet zu sein, der musste sogar sterben. Es gab nämlich falsche Propheten. Elia, ihr könnt da nachlesen, was mit ihnen gemacht wurde. Schlimm. Neues Testament. Im Neuen Testament gab es auch Menschen, die Gottes Worte sprachen und schrieben und die absolut identisch mit Gottes Wort und mit seinem Willen waren. Und die Bibel nennt sie im Neuen Testament wie? Die Apostel, genau, die Apostel. Die Apostel. Sie sind das Gegenstück zu den alttestamentlichen Propheten. Auch das ist Gottes Wort. 2. Petrus 3, Vers 2. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Das heißt, die Autorität, die Botschaft des Neuen Testaments zu verfassen, besaßen also nicht die Propheten des Alten Testaments, sondern die Apostel des Herrn Jesus Christus. Was aber bedeutet neutestamentliche Prophetie, von der hier im 1. Korintherbrief die Rede ist? Gab es noch eine andere Art von Propheten? Das Neue Testament meint nicht, dass jemand Worte, der diese Gabe hat, mit unantastbarer göttlicher Autorität spricht. Es ist kein wörtliches Echo göttlicher Worte, die gleichzusetzen sind mit der Bibel. Sie sind auch nicht im Wesentlichen Zukunftsvorhersagen, sondern sie sind eine freie Wiedergabe dessen, was der Heilige Geist einem Menschen in seinem Herzen groß gemacht hat. Vielleicht war das ein Eindruck, was er weitergeben sollte. Das kann ein Gedanke von der Predigt sein. Das kann vielleicht ein Bibelwort oder ein Liedvers oder ein Satz aus einem Glaubensbericht sein. Ein Wort der Ermutigung und der Auferbauung, das man vielleicht im Hauskreis gehört hat. Prophetisches Reden und Weissagung bedeutet also, zu anderen Christen so zu reden, damit sie auferbaut werden, ermutigt werden. Nun zu unserer Zukunft. Weil ich hätte da viel erzählen können, was wir dummes Zeug unter dem Vorwand Prophetie in christlichen Gemeinden erzählt wird. Dass es gesagt wird, Gott hat mir gesagt, du sollst die heiraten oder den. Hallo? Da hat jemand was missverstanden. Und die Leute, es gibt eine Gemeinde in Deutschland, da haben so viele geheiratet und kurze Zeit später, spätestens nach 2 Jahren, war 3/4 der Ehen kaputt. Und man hat in der Gemeinde verboten, so prophetisch zu reden. Also nochmal zum Thema Zukunft. Das ist überhaupt nicht Aufgabe dieser Christen, die diese Gabe haben, sondern auferbauen und ermutigen. Bezüglich unserer Zukunft sollen wir nicht spekulieren, sondern Gott vertrauen. Das sagt uns doch Jakobus in seinem Brief. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Wer weiß das? Außerdem, dass du arbeiten gehst oder frühstückst und so weiter. Ja? Aber es kommen Sachen, von denen du nichts weißt. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn er es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Sehr klar. Oder im Psalm 37, das klassische: Befiehl dem Herrn deine Wege und hofft auf ihn, er wird es wohl machen. In einer anderen Übersetzung: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Paulus kommt zurück zu dem Anliegen, verständlich in der Gemeinde zu sprechen. Und er benutzt da ein Bild von Instrumenten. Was für ein Instrument spielt er da? Geige. Gehen wir davon aus. Ja? Gut. Wir erkennen das, was jemand spielt, nur wenn er angemessene Töne spielt. Also die müssen schon harmonisch sein und die ergeben einen Sinn. Wenn das nicht der Fall ist, wie würden wir das nennen? Jazz? Nein, nein. Also alle Jazz-Fans werden beleidigt hier. Hallo. Kakophonie, ganz genau. Ihr braucht euch das nicht zu merken mit dem Jazz, aber die Kakophonie könnt ihr euch merken. Also angemessene Töne, die zusammenpassen. Im Vers 12, hier im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes lesen wir: Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Bemüht euch also vor allem um die Gaben, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Die Frage ist: Ist es auch dein Ziel? Ist es auch mein Ziel, dass wir uns bemühen um das Wohl der Gemeinde, dass die Gemeinde auferbaut wird? Nehmen wir uns eine Woche Zeit und denken darüber nach. Nicht jetzt gleich, sondern ab jetzt, wenn ihr nach Hause geht heute. Wir kommen nicht zur Gemeinde, um unterhalten zu werden. Das soll keine fromme Show sein. Wir kommen zur Gemeinde nicht nur zum Spaß oder zur Freude, auch wenn es dabei rauskommt, sondern um mit anderen Christen gemeinsam den lebendigen Gott anzubeten und das zu lieben, was er liebt, seine Gemeinde. Dazu sind wir da. Wie sehr würde das unsere Einstellung ändern? Wir sind gekommen, um Gott anzubeten, ihn zu ehren, groß zu machen und um das zu lieben, was er liebt, seine Gemeinde. Unser Auftrag in jedem Gottesdienst. Wenn wir das jetzt zusammenfassen würden: Das prophetische Reden ist wichtiger als die Gabe des Zungenredens. Ziel des Gottesdienstes ist die Auferbauung der Gemeinde. Die neutestamentliche Prophetie ist eine freie Wiedergabe dessen, was der Heilige Geist einem Menschen in seinem Herzen wichtig oder groß gemacht hat. Und das wünsche ich uns. Bei all diesen Gaben, die hier beschrieben werden, alle zur Auferbauung der Gemeinde. Keine Gabe ist wichtiger als die andere. Wir sind nicht da, um uns groß zu machen, sondern Gott. Ich möchte beten und dann singen wir gemeinsam das Lied: Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Auch wenn dein Wort an manchen Stellen uns so kompliziert erscheint, wenn wir manches nicht verstehen, nicht begreifen, auch wenn wir wissen und die Erfahrungen gemacht haben, dass unter den Christen drüber sogar heftigst zerstritten wird. Herr, wir bitten dich darum, dass du über alles, auch über alle Erkenntnisse, deine Liebe walten lässt und dass du groß gemacht wirst, nicht wir, und dass deine Gemeinde aufgebaut wird, denn es ist deine Gemeinde und nicht unsere. Du beschenkst uns mit all den Gaben, aber auch mit jeder Gemeinde, in der wir leben. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.